europäische Protestnews des Wochenendes. Neben den weit über 150.000 Atomschlussdemonstranten in der Bundesrepublik demonstrierten in Griechenland. Den fünften Tag in Folge tausende Menschen auf den Straßen sind sie gegangen, um gegen das harte Sparprogramm der sozialistischen Regierung zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Athen soll es am Sonntag mehr als 15.000 Menschen zu Protesten versammelt haben. Den Medienberichten zufolge waren unter den Demonstranten alle Altersgruppen vertreten. Kundgebung gab es auch in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki. Die Proteste seien friedlich verlaufen. Das Protestlager in Madrid bleibt bestehen. Die Demonstranten in der spanischen Hauptstadt wollen ihr Zeltlager als Symbol ihres regierungskritischen Protestes aufrechterhalten. Eine große Mehrzahl der Teilnehmerinnen einigten sich da am Sonntagnacht zunächst auf eine Fortsetzung des Lagers. Über die genaue Dauer wollen sie in einem späteren Zeitpunkt entscheiden. An der Abstimmung nahmen tausende Menschen teil in dem Zeltlager auf dem Platz Puerta del Sol. Harren seit dem 15. Mai hunderte Demonstranten Tag und Nacht aus. Das Lager soll als zentraler Anlaufpunkt der Protestkultur in der Bevölkerung verwurzelt werden. Die Proteste waren zunächst von vorwiegend jungen Menschen ins Leben gerufen worden. Inzwischen haben sich weitere Bevölkerungsschichten wie Rentner, Arbeitslose angeschlossen. Sie richten sich vor allem gegen die hohen Arbeitslosenzahlen, die Benachteiligung kleiner Parteien im Wahlrecht sowie gegen die Korruption der politischen Klasse. Saudische Nationalgarde gegen bahrainische Flüchtlinge von Großbritannien trainiert. Nach einem Bericht des Guardians vom 28.05. hat das Verteidigungsministerium bestätigt, dass die 1200 Mann Eliteeinheiten der Nationalgarde von Saudi-Arabien, die den bahrainische Protestbewegung niedergeschlagen haben, von britischen Truppen in Zitat Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und an Scharfschützengewehren ausgebildet worden sind. Diese Nachricht führte zu wütenden Protesten von Menschenrechtsgruppen, die auf die Meldung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch das Außenministerium in Saudi-Arabien verweisen. Die Ausbildung, die von den Saudis bezahlt wird, wird vor Ort von einer wirklich obskuren, ständigen britischen Einheit mit 11 Soldaten organisiert. 12 Trainingsteams sind allein im letzten Jahr nach Saudi-Arabien entsandt worden. Großbritannien hat allein im letzten Jahr 163 Exportlizenzen im Wert von 110 Millionen Pfund für militärisches Material nach Saudi-Arabien genehmigt. Darunter befand sich 2009 auch CS-Gashandgranaten, Tränengas und Aufstandsbekämpfungsmittel. Am G8-Gipfel in Deauville war zeitgleich die Unterstützung der arabischen Demokratiebewegung proklamiert worden. Ein Gericht in Vietnam hat 7 Menschenrechtsaktivisten verurteilt. Ein Gericht in Vietnam hat 7 Menschenrechtsaktivisten zu Haftstrafen zwischen 2 und 8 Jahren verurteilt, so AFP. Die Aktivisten wollen sich für Rechte der Bauern und die Religionsfreiheit eingesetzt haben. Sie seien gestern wegen angeblicher Umsturzpläne und wegen ihrer Mitgliedschaft bei der verbotenen Reformpartei Viet Tat Tan verurteilt worden. Die vietnamesischen Behörden bezeichneten die Reformpartei als Terrorgruppe. Die Aktivisten sollen zwischen Juni und November 2010 verhaftet worden sein. Präsidentschaftswahlen in Peru, Umfragen sehen Fujimori leicht im Vorteil. Eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen in Peru sehen Umfragen die beiden Kandidaten weiter in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem leichten Vorteil für Keiko Fujimori. Eine zwischen dem 21. und 23. Mai durchgeführte Studie des päpstlichen katholischen Universität von Peru, PUCP, er gab ein technisches Stimmenpad, wie La Radio del Sur berichtet. Demnach kann die Kandidatin der Rechten Keiko Fujimori mit 44,2% der Stimmen rechnen, während Ollanta Humala auf 43,7% käme. Dies würde technisch nach Abzug ungültiger und leerer Stimmenabgaben einen knappen Sieg Fujimoris von 50,3% zu 49,7% entsprechen. Eine Umfrage des Instituts Datum hingegen sieht Fujimori deutlich auf der Gewinnerseite. Sie läge mit 52,9% knapp 6 Prozentpunkte vor Humala, der mit einer Zustimmung von 47,1% rechnen könne, so Datum. Die beiden Kandidaten waren als Gewinner der ersten Abstimmungsrunde am 10. April hervorgegangen. Keiner von ihnen konnte jedoch die nötige absolute Mehrheit erringen. Am 5. Juni findet die zweite und entscheidende Wahl statt, bei der sich Humala und Fujimori gegenüberstehen. Merkel als Rüstungsdealerin in Indien. Mit der heute erstmal stattfindenden deutsch-indischen Regierungskonsultation scheint Berlin den Aufbau eines Bündnissystems gegen das aufsteigende China voranzutreiben. Das Treffen sei ein Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden Länder, wird der deutsche Botschafter Neu-Delhi zitiert. Es soll die schon bestehende strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Indien stärken. Regierungskonsultationen führt Berlin bislang nur mit europäischen Staaten und Israel. Bei der Gesprächen steht der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwar im Vordergrund, Geschäfte in Indien verhießen nämlich rekordträchtige Gewinne, werben die zuständigen Organisationen des Berliner Außenwirtschaftspolitik. Tatsächlich sollen Konzernaktivitäten die Einflussarbeit Berlins in Indien unterfüttern. Hintergrund ist die Absicht, die traditionell indisch-chinesischen Rivalitäten zu nutzen, schreibt German Foreign Policy, um den Aufstieg Chinas mithilfe einer Gegenmacht aus Asien zu bremsen. Zu diesem Zweck treibt die Bundesregierung auch die Aufrüstung Indiens voran. In New Delhi werde die deutsche Kanzlerin für den Verkauf von Kampffliegern von Typ Eurofighter werben. Indien soll mehr als 120 Stück für 12 Milliarden US-Dollar erwerben. Die deutschen Kooperationspläne werden von der EU unterstützt, die bald ein Freihandelsabkommen mit Indien abschließen will. Und zuletzt eine Erklärung über gemeinsame Marineaktivitäten im Indischen Ozean unterzeichnet hat.
Niemand weiß, wann und in welchem Atomkraftwerk es zur Verkettung ungünstiger Ereignisse kommt, sodass es eben zu einem Kernschmelzunfall kommt. Wir haben es gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sich derartige Fälle regelmäßig ereignen, sehr viel häufiger als vermutet. Und was von der Öffentlichkeit im Grunde noch gar nicht realisiert wurde, ist, dass es zwischen Tschernobyl und Fukushima etliche Vorfälle gab, wo offizielle Stellen zu der Bewertung kamen, na, das war jetzt knapp vor dem Kernschmelzunfall, da haben wir noch mal Glück gehabt.
Das ist Ausschnitt aus einer Bewertung von Hendrik Paulitz von der IPPNW im Gespräch mit Radio Dreikland. Ihr werdet das ganze Interview im Verlauf der Sendung weiterhören können. In Halle wird der SPD-Staat Karamba Diaba Morddrohung von Neonazis ausgesetzt. Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung wurde die aber seit Tagen mit E-Mails und Briefen überhäuft, die zum Teil Morddrohungen enthalten. Die Drohungen gehen offenbar von Neonazis aus, denn in den Briefen sind die aber zudem wegen seiner Hauptfarbe beschimpft. Die aber wurde im Senegal geboren. Die Drohungen hängen mit einem Telefoninterview zusammen, das die Abi, Vorsitzender der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit gegeben hat. In dem Interview hatte sich Diaby zu einem Beschluss des Rates geäußert. Das Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat fordert die Verschärfung des sogenannten Volksverhetzungsparagrafen. Mit einer Verschärfung werde sich eine konsequente Ahndung rassistischer und diskriminierender Äußerungen beabsichtigt. Der Staatsschutz ermittelt wegen Bedrohung. Diaby lebt seit 86 in Halle. Er ist promovierter Chemiker und seit 2009 Mitglied im Stadtrat. Zudem ist er Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt und auch landesweit bei der Integration von Zuwanderern engagiert. Netzausbau hauptsächlich für Energiekonzern eigene Wind-Offshore-Anlagen. In ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen muss die Bundesregierung eingestehen, dass der Bundesnetzagentur vor allem Anträge der Energiekonzerne vorliegen, die bis zum Jahre 2015 Investitionsplanung für Stromübertragungsnetze mit einem Volumen von rund 12 Milliarden Euro vorsehen. Die Bundesregierung berichtet, von der Summe würden sich 9 Milliarden, also drei Viertel, auf die Anbindung von Offshore-Windparks der Energiekonzerne beziehen. Die Zahlen könnten sich aber bis 2015 deutlich verändern, da noch weitere Anlagen gestellt werden könnten. Die Investitionen in Höhe von 12 Milliarden Euro würden spezifisch zu einer Erhöhung der Netzentgelte bei Haushaltskunden um ca. 8% und bei Industriekunden um ca. 19% führen. Die Bundesregierung setzt in ihren Umstiegsplänen vor allem auf Offshore-Wind statt endlich verbrauchernahe, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Stromanlagen, Windstromanlagen aufzubauen. Diese Form der Winderzeugung soll künftig nämlich die Onshore nach dem erneuerbaren Energiegesetzentwurf von Umweltminister Röttgen in der Förderung durch Deckelung abgebaut werden. Der Stifterverband fordert mehr Transparenz bei Kooperationen zwischen Unternehmen und Unis. Der Stifterverband fordert die Offenlegung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Hochschulen. Das meldet die TAZ. Grund für die Forderung ist eine umstrittene Kooperation zwischen der Deutschen Bank und zwei Berliner Universitäten. Der wirtschaftsnahe Stifterverband für die deutsche Wissenschaft kritisiert, dass der Deutschen Bank mit der Kooperation weitreichende universitäre Mitwirkungsrechte zugesichert worden sein. So dürfe die Bank bei der Berufung von Professoren und bei Gestaltung der Lehre mitwirken. Außerdem habe die Deutsche Bank ein Vetorecht bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und anderen Mitwirkungsrechten erhalten. Der Stifterverband fordert nun mehr Transparenz. Der Verband ist ein Zusammenschluss privater Unternehmen, die mit dem jährlichen Spendenaufkommen Volumen von 30 Millionen Euro für die Förderung der Wissenschaft durch private Mittel einsetzt. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert nach Bekanntwerden der Verträge mehr Transparenz in der Wissenschaft. Baden-Württemberg boomende Industrie mit weniger Jobs auch in 2010. Die jüngsten Berechnungen des Statistischen Landesamtes belegen, nach einem Stellenabbau von über 65.000 Stellen in 2009 hat sich auch im Saldo 2010 der Aufschwung bei Umsatz und Gewinnen vor den Beschäftigten Halt gemacht. Im Saldo gingen weitere 4.100 Jobs in Baden-Württemberg flöten. Der Stand von 1,15 Millionen Industriebeschäftigten ist ein neuer Tiefstand. Mit einem Umsatzplus von 39,1 Milliarden Euro plus 16,7% auf einen Umsatz von 272,9 Milliarden Euro erreichte die Industrie beinahe das Niveau des bisherigen Boomjahres 2008. Es passt in das Bild einer intensiveren Ausbeutung, das just unter den Stadt- und Landkreisen, Regionen, in denen die Beschäftigungszahl am stärksten abgebaut wurden, Stuttgart minus 1637, Region knapp 2000, Mannheim 1752, Region knapp 3000, Mittlerer Oberrhein 1500, also knapp 1600 Stellen. Die Region liegt, die die stärksten Umsatzzuwächse zu verzeichnen hat. Stuttgart mit einem Plus von 16,2 Milliarden Euro oder 25,5%. Zahlen der Bahn für Öffentlichkeit und Parlament transparent und nachvollziehbar machen. Dies verlangt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag mit Blick auf die Deutsche Bahn. Zitat: Man kann gewonnenes Vertrauen auch schnell wieder verspielen. So sitzt man unter Anspielung auf den Deutschen Bahntechnikvorstand Käfer. Der hat am Montag im sogenannten Lenkungskreis Transparenz gegenüber der Landesregierung in Sachen Stresstest, Fahrplan, Simulation und Kostenentwicklung zugesagt. Sitzmann, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Allerdings hat sich die Bahn das entstandene Misstrauen selbst zuzuschreiben. Schließlich hat sie die Bedingungen des Stresstests in den letzten Monaten als geheime Kommandosache behandelt. Sitzmann fordert die Bahn auf, die nun angekündigte Offenheit und Information auch gegenüber Öffentlichkeit und Parlament zu pflegen. Wenn die Bahn von baustoppbedingten Mehrkosten von 410 Millionen Euro redet, muss im Geist der Schlichtung unter Heiner Geißler diese Rechnung öffentlich begründet und belegt werden. Und schließlich müsste auch die Zahlen auf den Tisch, welche finanziellen Risiken ein Weiterbau für die Bahn bedeutet, wenn der Stresstest beispielsweise ergibt, dass nur mit wesentlichen Änderungen der gewünschte Fahrplan überhaupt fahrbar ist. Soweit die Fraktionsvorsitzende der Grünen.